HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
Money.
Money.
Money makes the world go around, the world go around, the world go around.
Wenn man Geldsorgen hat, ist das ein Krankheitsrisiko?
Mit dem Ruhm ist das wie mit dem Kapital. Das erste Guthaben erwirbt man sehr mühsam. Von einer gewissen Höhe ab braucht man nichts mehr zu tun.
Für Geld kann ich alles kaufen.
Finanzmarktstabilisierungskonzept.
Denjenigen nicht an sein Portemonnaie kommen lassen, dann kann eigentlich nichts passieren.
Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt ungemein.
Aber auch die Stärkung der Finanzmarktstabilität.
Wenn ich mehr Geld habe, als ich ausgeben kann, macht mich das nicht glücklicher.
Wenn Sie das lateinische Wort für Geld pecunia nehmen, dann haben Sie darin den Stamm pecus. Und pecus heißt Rind oder Vieh.
What?
Die Goldespforten sind verrammelt und jeder kratzt und sammelt und unsere Kassen bleiben leer.
Wir kommen Ihnen heute mit dem Geld und mit Goethe, denn die Goethezeit ist eben nicht nur eine literaturhistorisch bedeutende Epoche, sondern auch der Zeitraum, in dem sich moderne Entwicklungen wie das Eisenbahnwesen, der Geldnotenverkehr und Vorformen der Globalisierung abzeichnen. Goethe war Politiker, er war Wissenschaftler, Dichter, er begrüßte den Fortschritt, sah aber auch, dass mit all diesen Modernisierungen Gefahren verbunden waren. Es ist erstaunlich, wie vieles in seinen Texten verblüffend genau den Nerv unserer Zeit trifft. Und deshalb gilt heute bei uns die Devise, wenn es ums Geld geht, schlag nach bei Goethe. Goethe verstand etwas vom Geld, was wir heute in der Sendung noch erfahren werden. Und obwohl er zum Beispiel seine Bürgerrechte zurückgab, um Steuern zu sparen in Frankfurt, feiert ihn in diesen Tagen die Stadt mit den Goethe-Festwochen ganz groß. Auch HR2 Kultur widmet dem Dichter einen Programmschwerpunkt gleich 2 Wochen lang mit Gesprächen, Hörspielen, Features, Lesungen und viel Wissenswertem, unter anderem eben heute in der Tag. Wofür gab Goethe sein Geld aus? Warum zählte er so viele Bankiers zu seinen Freunden? Warum fand er die Theorien von Adam Smith so spannend? Diese und andere Fragen beantwortet die große Sonderausstellung Goethe und das Geld, zu sehen im Frankfurter Goethehaus am Großen Hirschgraben. Heute Abend wird sie offiziell eröffnet. Marius Galler hat sie sich für uns bereits angesehen.
Goethes Vater war ein vermögender Mann und seinem Sohn gegenüber war er alles andere als knauserig. Als der junge Johann Wolfgang studierte, konnte er aus dem Vollen schöpfen. Später hingegen, als Minister in Weimar, musste Goethe haushalten. Und er konnte beides gut. Anne Bohnenkamp, Leiterin des Goethehauses.
Er hat von seinem Vater gelernt, wie man einen Haushalt sehr ökonomisch und kostenbewusst und orientiert daran, dass man nicht überflüssiges Geld ausgibt, führt. Und das hat er in seinem späteren Leben dann auch so umgesetzt. Gleichzeitig war er aber großzügig in den richtigen Momenten. Das heißt, wenn es ihm darauf ankam, eine Sache zu fördern oder ein besonderes Stück zu kaufen, dann konnte er sehr großzügig sein. Er war auch großzügig, wenn es darum ging, Gäste zu bewirten. Er führte ein sehr freigebiges Haus, eine großzügige Tafel, da ist eine Menge Geld über den Tisch gegangen im Haushalt Goethe.
Gut haushalten und in den richtigen Momenten aus dem Vollen schöpfen. Das Vorbild des großen Klassikers Goethe wird mustergültig in dieser ausgezeichneten Ausstellung präsentiert. Etwa 350 Exponate sind zu sehen. Münzen, Handschriften, Goethes Haushaltsbücher, Prägestempel für Münzen. Vieles besitzt geldhistorisches Interesse. Oft stellt sich ein Überraschungseffekt ein. Goethe lebte in der Zeit beginnender Industrialisierung. Es gab erste Projekte, Papiergeld einzuführen. Eine einheitliche Währung existierte nicht. Eva Hierholzer, Kuratorin der Ausstellung Goethe und das Geld.
Sie finden natürlich aber auch Geld selbst in der Ausstellung. Also die Münzvielfalt der Zeit haben wir aufgegriffen. Man wird doch einmal noch darüber sich klar, was der Euro auch für Vorteile mit sich bringt, wenn man sich den Flickenteppich der deutschen Territorien vor Augen hält, die alle ihre eigenen Währungen hatten, in denen aber zusätzlich auch noch verschiedene andere Währungen kursierten. So musste Goethe auf seiner Reise nach Italien, also nur bis zur italienischen Grenze, schon alleine fast 12 Währungen Geldsorten mit sich herumtragen.
In einer Vitrine findet sich ein Geldgürtel. Wenn einer eine Reise tut, muss er viele Münzen in verschiedenen Währungen mitnehmen. Das passt in keine Börse. So ein Geldgürtel ist praktisch und er kann mehrere Kilo schwer sein. Der Höhepunkt der Schau befindet sich in der Mitte. Dort steht ein großer Kubus, in den die Besucher wie magisch angezogen hineingehen. In der Mitte ruht ein Original-Zauberbuch des Dr. Faust aus dem 16. Jahrhundert. Der Alchemist wollte Gold machen, herbeizaubern aus irgendwelchen Materialien. Funktioniert das? Natürlich geht das. An den Wänden sehen wir auf Bildschirmen, wie Geldscheine aus Automaten kommen. Bilder von der Börse, wo Kredite und ihre Derivate für manchen modernen Faust zu Goldeseln werden. Fast könnte einem schwindlig werden in diesem Kubus. Aber glücklicherweise gibt es hier noch den soliden und ehrbaren Ökonomen Goethe. Als Minister musste er eine wichtige Reform auf den Weg bringen. Anne Bohnenkamp.
Goethe als Minister ist dadurch gekennzeichnet, dass er sich Gedanken gemacht hat um die wirtschaftliche Situation seines kleinen Herzogtums. Und er musste die Steuern reformieren. Mit seinem Namen verknüpft ist eine Steuerreform, die sehr modern ist, die nämlich von einer reinen Vermögensversteuerung auf eine Einkommensbesteuerung umstellt. Und er hat aber sehr dafür plädiert, dass man nur die belastet, die es sich leisten können. Das heißt, er war dagegen, die unteren Einkommen zu sehr zu belasten. Da hatte er einen Blick für den sozialen Ausgleich. Das hat ihn beschäftigt. Als Minister hat er das als seine Aufgabe verstanden und er hat dafür gesorgt, dass zum Beispiel die Ausgaben fürs Militär deutlich reduziert wurden.
Goethe hatte noch Ideen. Viele sind hier in einer umfassenden und vielseitigen Schau zu sehen. Historische Fundstücke finden sich. Aktualisierungen und Vergleiche mit der Gegenwart lassen sich leicht ziehen. Kuratorin Eva Hierholzer.
Vielfach ist es so, dass man Zitate von Goethe liest, Auszüge aus seinen Werken oder aber auch Briefen oder Akten oder ähnlichen Aussagen gegenüber Eckermann zum Beispiel, die einem erstaunlich aktuell vorkommen, die fast wie eine Kommentierung der heutigen Zeit, die ständige Beschleunigung, das ständige von der Hand in den Mund leben, wie er es ausdrückte, das Durchrauschen des Papiergelds, der Eisenbahn etc. Und wenn man das liest, hat man fast das Gefühl, es ist so eine Art Kommentierung des heutigen Internetzeitalters, wo alles schneller und bunter und kurzzeitiger wird.
Nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles. Ach, wir Armen, heißt die berühmte Stelle im Faust. Privat wusste Goethe, dass man Geld braucht, um es sich gut gehen zu lassen. Als Minister achtete er darauf, dass es möglichst vielen gut geht. Insofern ist es eine vorbildliche Ausstellung, die viele historische Exkurse ermöglicht und die geradezu danach schreit, Vergleiche mit dem Geld- und Krisenelend der Gegenwart anzustellen.
Goethe und das Geld, der Dichter und die moderne Wirtschaft, eine Sonderausstellung im Frankfurter Goethe-Haus zu sehen ab morgen, offiziell bis zum 30. Dezember. Und parallel zur Ausstellung im Goethe-Haus hat die ARD-Börsenredaktion im Hessischen Rundfunk ein Special über Goethe und das Geld online gestellt. Es ist Teil der Ausstellung. Auf iPads können Besucher in die Welt von Faust und Mephisto dann eintauchen. Unter www.goethe-und-geld.de erfahren Sie, was Faust II und die aktuelle Finanzkrise gemeinsam haben. Zum Beispiel folgendes. Wenn der Staat pleite ist, dann wird Geld gedruckt und die Notenpresse angeschmissen. Ein Motiv, das wir in Goethes Faust, der Tragödie zweiter Teil, ebenfalls finden. Wo fehlt's nicht irgendwo auf dieser Welt, dem dies, dem das? Hier aber fehlt's am Geld, sagt Mephisto. Und der Kaiser erwidert, es fehlt an Geld. Nun gut. So schaff es denn. Der faustsche Kapitalismus hat es auch Hans-Christoph Binswanger angetan, Professor für Ökonomie an der Universität St. Gallen und Doktorvater von Josef Ackermann. Herr Professor Binswanger, Sie haben mit Ihrem Buch Geld und Magie eine Abhandlung vorgelegt, in der Sie sorgfältig und mit besonderem Blick das Streben nach mehr in Goethes Faust als die Triebkraft der modernen Wirtschaft deuten. Faust ist für Sie ein Lehrstück über Geld und Magie. Worin besteht das Magische?
Das Magische von Faust, der ja eigentlich der moderne Mensch ist, besteht darin, dass er aus Wertlosem oder relativ Wertlosem etwas Wertvolles machen kann, wie in der Alchemie. Dort geht es ja darum, dass man aus wertlosem Blei wertvolles Gold macht. Heute macht man aus wertlosem Papier wertvolles Geld, also Geld, mit dem man etwas kaufen kann. Und das ist ja eine große Attraktion der heutigen Wirtschaft.
Das heißt also, die Papiergeldschöpfung hat einen gewissen magischen Charakter, denn dort wird ja auch Papier ja geschöpft, entsteht Papier.
Entsteht Papier, also Papiergeld, aber eben wertvolles Geld. Der Wert Papier ist ja wertlos, und aber das Papiergeld, mit dem man etwas kaufen kann, ist wertvoll.
Mhm. Der Alchemist Faust legt ja mit Mephistos Hilfe dem verschuldeten Kaiser einen Plan vor. Und dieser Plan ist nichts anderes als eine Papiergeldschöpfung, aus wenig, wie Sie sagen, mehr zu machen. Was bewirkt bei Faust eigentlich diese Papiergeldschöpfung?
Diese Papiergeldschöpfung ist ursprünglich fast inflationär nur gewesen, in dem Sinne, dass man einfach Papiergeld in Umlauf bringt. Aber Faust versteht, dass man das Geld kapitalisieren muss. Das heißt, man muss es investieren, man muss damit Rohstoffe, Arbeit, Maschinen kaufen, und dann kann man damit produzieren. sodass das Geld dann auch zusätzliche Kaufkraft bekommt, weil man eben dann zusätzliche Produktion kaufen kann.
Mhm. Verändert denn eigentlich die Schöpfung von Papiergeld im Faust auch den Charakter des Menschen oder sogar der Gesellschaft?
Es ist eben die Vorstellung, dass man mit der Geldschöpfung eigentlich in den Wettstreit tritt, sozusagen mit der Weltschöpfung. Das Wort Schöpfung weist ja darauf hin. Und das ist die Idee, dass man eigentlich das ins Unendliche fortsetzen kann, dass man also sozusagen das Jenseits in das Diesseits reinholt und damit fast eigentlich Gott gleich wird, also in dem Sinne auch etwas produzieren kann, das man mit dem man sich selber quasi verewigen kann.
Erinnert Sie das Gottgleiche, von dem Sie gerade sprachen, an moderne Zeiten?
Die modernen Zeiten sind eben, wie wir heute uns selber empfinden. Und wir haben eigentlich keine Vorstellung mehr, dass es ein Jenseits braucht, weil wir eben das Diesseits immer verlängern können.
Mhm. Neben der Papiergeldschöpfung sieht Goethe aber noch einen weiteren Motor der wirtschaftlichen Dynamik, also das heißt den Übergang von Lehen bzw. Besitz zu privatem Eigentum. Was für erfahren wir da im Faust darüber?
Ja, dass eigentlich der Mensch in der Lage versetzt wird, und das ist unser heutiges Eigentumsrecht, die Natur sich anzueignen, und zwar ohne der Natur etwas zurückgeben zu müssen. Man kann aber, man darf auch Raubbau betreiben, man darf auch die erneuerbaren Ressourcen über beanspruchen und gleichzeitig auch die nicht erneuerbaren Ressourcen immer weiter nutzen. Das ist die Vorstellung, die man hat, dass es eigentlich umsonst ist, die Natur, und dass man in dem Fall aus etwas, was nichts Wertvolles, weil man es eben umsonst bekommt, etwas Wertvolles machen kann. Aber das natürlich mit einer Krisemöglichkeit behaftet, in dem eben die Welt doch begrenzt ist. Und das ist die Gefahr, in der wir auch heute stehen.
Mhm. Faust erhält, um da nochmal kurz drauf zurückzukommen, auf diese Passage, einen Küstenstreifen und darf das Land als Dominium nach römischem Recht nicht nur gebrauchen, sondern eben auch verbrauchen. Könnte man sagen, dass das die Basis des Wirtschaftswachstums ist?
Ja, das mit dem hat es eigentlich angefangen, auch mit der Vorstellung der industriellen Revolution, die darauf beruhte, dass man eben auch erneuerbare Ressourcen beanspruchen darf und nicht erneuerbare verbrauchen kann. Das ist mit der Dampfmaschine begonnen und das ist auch die Basis der Faustschen Initiative der Reichsgründung sozusagen, der wirtschaftlichen Reichsgründung Fausts und unserer dazu.
Der Mensch macht sich also zum Herrn der Welt.
Der Mensch macht sich zum Herrn der Welt, und zwar völlig legal, weil ihr Eigentumsrecht so darauf ausgerichtet ist, dass er dies tun darf.
Ein hochaktuelles Buch Ihrer Meinung nach immer noch dieser Faust?
Der Faust ist eben, wie ich schon am Anfang sagte, der moderne Mensch. Es sind wir, die hier auf der Bühne stehen mit Faust.
Hans-Christoph Binswanger, Professor für Ökonomie aus St. Gallen, über Geld und Magie, Goethes Faust als die Triebkraft und Treibkraft der modernen Wirtschaft. Haben Sie vielen Dank. Goethe war übrigens der Auffassung, allzu eng solle das Verhältnis von Autor und Verleger nicht sein. Mit dem Werther, einem europäischen Bestseller, kann man sagen, machte er zum Beispiel schlechte Erfahrungen, weil er ihm finanziell kaum etwas einbrachte. Später pflegte er einen durchaus ruppigen Umgang mit seinen Verlegern, was im folgenden Brief von Goethes Verleger Kotter schon ein bisschen anklingt.
Tübingen, 7. Dezember 1807. Mit dem Druck der Werke geht es immer vorwärts. Nun kommt es auch bald an Hermann und Dorothea. Ihr alter Verleger Viehweg hat erst kurz wieder eine neue Auflage davon gemacht. Ich weiß nicht, wie weit er dazu befugt war. Und da ich doch gerne den Nutzen einer besonderen Auflage für mich haben, keineswegs aber anstoßen möchte, so bin ich so frei, mir hoch dero Meinung darüber zu erbitten. Mit den besten Wünschen und untertänigsten Respekt, Euer Exzellenz untertäniger Kotter.
Jener, den 15. Dezember 1807, mögen Sie mir eine Anweisung über 300 Taler schicken, dass ich sie in Leipzig nach dem neuen Jahre erheben könne, so geschieht mir ein Gefalle. Die endliche Abzahlung der Kriegssteuer von Napoleon macht eine solche Geldklemme von allen Seiten, dass selbst eine wohleingerichtete Haushaltung sich für den Augenblick in einer engen Lage befindet. Goethe.
Tübingen, 31. Dezember 1807. Man sagt sich am heutigen Tag gewöhnlich viel Schönes. könnte ich meine Gesinnungen in Worte einkleiden, so würden sie nicht das Schönste ausdrücken, aber desto gewisser das wahrste und herzlichste der innigsten Wünsche für ihr dauerndes Wohlergehen. Mit der reinsten Verehrung, Euer Exzellenz untertäniger Kotter.
Am Gelde hängt, zum Gelde drängt. Goethe und das Gelde hören den Tag in HR2 Kultur. Welchen Ursprung hatte das Geld? Es war nicht allein dem Zweckdenken und den ökonomischen Zwängen unterworfen. Es hatte kultischen, religiösen Charakter. Dem Geld haftete etwas Irrationales an. Bis heute hat es immer höhere Abstraktionsgrade erreicht. Aus Opfergaben wurden zum Beispiel Münzen und aus Münzen wurden Banknoten. Aus Banknoten wurde Buchgeld. Jutta Nieswand mit einer kleinen Geschichte des modernen Zahlungsverkehrs von der Goethezeit bis heute.
Marco Polo war es, der Ende des 13. Jahrhunderts über Papiergeld in China berichtete. Die Europäer waren misstrauisch. In China sei das Geld eine Art Papier aus Baumwolle, hieß es. Bis weit in die Neuzeit hinein konnten sich die Menschen nicht vorstellen, dass es auch Geld ohne realen Wert gibt. Man war eben seit der Antike gewöhnt, die Höhe des Geldes am Gewicht und am Wert des enthaltenen Feinmetalls festzumachen. Doch das Papiergeld setzte sich durch, auch weil mehr Geld benötigt wurde, als Metall für die zu prägenden Münzen da war. Als erste Notenbank Europas gilt der Stockholm Banco. In Schweden prägte man ab dem Jahr 1644 Kupferplatten als Geld, da das Land zu wenig Silber hatte. Doch die Platten waren mit ihren 20 Kilogramm etwas unhandlich. Daher konnte man sie bei der Bank hinterlegen und erhielt dafür einen Kreditivzettel. Er wiederum konnte jederzeit in Münzgeld eingewechselt werden. Diese Zettel gelten als erste Banknoten Europas. Dieses Prinzip wurde dann auch zur Grundlage des Notenbankwesens, wie es sich vor allem im 19. Jahrhundert in Europa durchsetzte. Die Notenbanken kauften Gold und Silber, aber auch sichere Wechselbriefe von Kaufleuten an. Dafür gaben sie im Gegenzug Banknoten aus. Wer bei der Bank die Banknote einlösen wollte, bekam den Betrag der Note jederzeit in Edelmetall ausgezahlt. Banknoten erleichterten den Umgang mit großen Geldbeträgen und sie waren durch die Goldvorräte und Wechsel der Notenbanken gedeckt. Allerdings brach diese Geldsicherung immer dann zusammen, wenn die Regierungen die Notenpresse ankurbelten, um einen Krieg zu finanzieren. Denn dann wurde die Papiergeldmenge so aufgebläht, dass sie nicht mehr durch das im Staatshaushalt vorhandene Gold gedeckt war. Bis ins 20. Jahrhundert herrschte die Vorstellung vor, dass Geld mit Edelmetallen gesichert werden müsste, auch wenn nach beiden Weltkriegen diese Systeme zusammenbrachen. Als letzter Versuch der Gelddeckung gilt das System von Bretton Woods, in dem sämtliche Währungen in einem festen Verhältnis zum Dollar standen, der wiederum wenigstens zum Teil über Goldreserven gedeckt war. Doch auch dieses System brach zusammen, als die USA die Notenpresse ankurbelten, um ihren Vietnamkrieg zu finanzieren. Seitdem haben wir es mit sogenannten Fiat-Währungen zu tun. Dabei steht Fiat für das lateinische Wort es werde. Es handelt sich um autonomes Geld ohne Deckung. Der Staat als Souverän lässt ein buntes Papier drucken und erklärt es zum Zahlungsmittel. Der Geldbesitzer erhält das Recht, mit diesem Papier Güter und Dienstleistungen zu kaufen. Der Wert des Geldes wird also von staatlicher Seite festgesetzt und garantiert so die Kaufkraft. Wichtig ist in diesem Zusammenhang aber auch, dass die Menschen Vertrauen in dieses Zahlungsmittel haben. Schließlich hat das Papier materiell nicht den Wert, den die aufgedruckte Zahl darstellt. Inzwischen hat längst das Buchgeld übernommen. Geld ist also geradezu stofflos geworden, wird in den Kontobüchern der Banken verzeichnet und von Konto zu Konto bewegt. Das erledigen längst Computer oder elektronische Medien. Immer häufiger dient die Karte als Zahlungsmittel. Mit ihr kann jetzt jeder rund um die Welt zahlen. Plastik hat Papier ersetzt, könnte man sagen. Geld wird sogar als digitaler Datensatz weitergegeben. Die Rede ist dann nur noch vom elektronischen Geld bzw. E-Geld. Der Schlüssel zu allem Geldverkehr bleibt aber, dass wir in den Wert des Geldes vertrauen, dass es uns den Kauf aller Waren und Dienstleistungen ermöglicht, die wir zum täglichen Leben brauchen.
Schlagen wir nochmal bei Goethe nach. Er lebte in einer Zeit des Übergangs. Als junger Mann lernte er die Welt des Münzgeldes und des Feudalismus kennen, als älterer Mann das Papiergeld, wie wir gerade gehört haben, und die Industriegesellschaft. Am Hof zu Weimar befasste er sich ein Jahrzehnt lang als Leiter der Finanzverwaltung intensiv mit wirtschafts- und finanzpolitischen Problemen. Er reformierte das Steuerwesen und er verfasste unter anderem auch ein Währungsgutachten. Werner Plumpe, Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Goethe Universität Frankfurt. Wie ist Goethes ökonomisches Denken und Handeln in dieser Epoche des Übergangs zu bewerten?
Das ist mit einem Wort nur sehr schwer auszudrücken. Goethe war ja in verschiedener Hinsicht mit den Dingen seiner Zeit beschäftigt. Er war zum einen ein Bürger, der vom Geld abhängig ist, seinen Lebensunterhalt bestreiten musste. Er hat damit zu tun gehabt als Minister, als, wenn man so will, also Verwaltungsbeamter in Weimar. Er war ein Autor, der seine Bücher verkauft hat. Und schließlich war er auch ein Autor, der die Welt zum Gegenstand seines literarischen Schaffens hatte. Also da taucht die Ökonomie ja etwa in Wilhelm Meister auch auf. Das alles unter einen Hut zu bekommen, ist eigentlich gar nicht so einfach. Man kann aber vielleicht sagen, dass Goethe sich sehr orientiert hat an einem seiner Vorbilder, an dem herrlichen Justus Möser, wie er sagte, der versucht hat, sich mit einem gewissen konservativen Pragmatismus durch die Zeitläufte zu bringen.
Mhm. Als Bürgersohn diente er auf der einen Seite, Sie haben es angesprochen, dem Adel, setzte sich aber auf der anderen Seite auch für das Wohl des gemeinen Volkes ein. Könnte man sagen, dieser Mann war ganz schön risikofreudig?
Wenn man das Leben insgesamt von Goethe sich anschaut, wäre ich, was den Begriff der Risikofreude angeht, vielleicht etwas zurückhaltend. Aber er hat zumindest in seiner Jugend und in den ersten Jahren, in denen er in Weimar tätig war, doch aktiv an der Umgestaltung seiner Welt teilgenommen, hat versucht, Gewerbeprojekte zu fördern, hat sich eingesetzt für neue Techniken, hat versucht, ein Bergwerk wieder zu beleben, denn auch mit sehr mäßigem Erfolg, war an all diesen Dingen sehr interessiert. Und hat von daher schon, heute würde man sagen, am Fortschritt mitgearbeitet. Später hat sich das auch wegen seines Alters und wegen einer veränderten Sichtweise auf diese Dinge dann doch relativiert.
Der Rhythmus des Lebens veränderte sich in dieser Zeit auch durch die industrielle Revolution. Das Leben wurde schneller und mechanischer. Die alte Welt war von Armut und Elend geprägt. Ja, und die neue, Herr Professor Plumpe, gab es da nur Aufbruch und nur Hoffnung?
Nein, das kann man definitiv ausschließen. Dieser Übergangsprozess, der sich für uns heute so darstellt, als eine Übergangszeit zwischen der alten, sehr schweren Welt mit einer Kindersterblichkeit, die bei etwa 50% liegt, das ist ja eine uns geradezu unvorstellbar hohe Zahl. Dieser Übergang in eine moderne Welt vollzog sich ja nicht von heute auf morgen. Und Goethe hat zu seinen Lebzeiten eigentlich die positiven Seiten des Neuen nur sehr, sehr eingeschränkt mitbekommen. Er spricht selber im Alter einmal gegenüber Eckermann von den grauen Nebeltagen seiner Zeit. Das bezieht sich jetzt nicht unbedingt auf die Ökonomie, aber es deutet schon an, dass der Übergangsprozess von einer alten, älteren Wirtschaft hin zu dem, was wir heute als unsere industrielle Moderne ansehen, für viele Menschen zunächst darin bestand, dass das Alte, wovon man bisher lebte, unterging, ohne dass das Neue sich wirklich bereits klar abgezeichnet hat. Es gab den einen oder anderen positiven Hinweis, es gab aber eben auch die Nachteile. Goethe hat das unmittelbar mitbekommen, weil die neuen Techniken der Textilherstellung etwa das Gewerbe der Strumpfwirker in Sachsen-Weimar-Eisenach sehr stark in Mitleidenschaft gezogen haben. Also das Neue kam, das Alte ging unter, aber das war ein sehr schwieriger Prozess.
Goethe war auch für das Papiergeld zu begeistern und für die Eisenbahn, das heißt eigentlich insgesamt für den technischen Fortschritt, für Innovation. Aber wie sehr hat er das alles auch hinterfragt, also die Konsequenzen für diese altbewährten Wirtschafts- und Lebensformen?
Ich glaube, das war ihm schon ziemlich klar. Er hat ja diesen wunderschönen Begriff des Velociferischen, also Beschleunigung gleichzeitig als etwas Mephistophelisches, geprägt. Er sah die Ambivalenz dieser Dinge und das gilt ja sicher auch für das Papiergeld. Das war zunächst eine große Erleichterung. Die ältere Welt litt ja unter Geldmangel. Das Papiergeld war da ein Ausweg, aber die Gefahr beim Papiergeld ist eben die, dass man davon zu viel druckt, Inflation entsteht, der Wert verfällt. Das hat Goethe alles am eigenen Leibe ja miterleben müssen. Und von daher gesehen, das kann auf der einen Seite helfen, es kann auf der anderen Seite aber auch eben schädlich sein. Und ein Ähnliches findet sich eben bei der Eisenbahn und bei all dem, was wir heute so als Beschleunigung des Lebens bezeichnen würden. Auch das hat eine positive Seite, wenn man zwischen Weimar und Frankfurt sehr viel schneller mit der Schnellpost vorankommt. Aber das hat die Menschen nicht nur erfreut, es hat sie zum Teil auch erschreckt und es war für sie vor allen Dingen ja nicht absehbar, was daraus werden würde. Wir heute wissen, dass die Eisenbahn letztlich eine eher harmlose Geschichte ist. Für die Menschen der Zeit war das nicht so harmlos, wie wir uns das heute vielleicht denken.
Mhm. Schauen wir noch einmal auf diese Zeit oder bleiben dabei auf diese Zeit des Übergangs. Sie haben gerade angesprochen, was Geld und auch Maschinen für eine Rolle spielten, auch eine immer größere Rolle, größer werdende Rolle. Aber welche Rolle spielten eigentlich die Banken in der Zeit dieser industriellen Revolution?
Die Banken waren zu Goethes Lebzeiten für die industrielle Revolution noch gar nicht so wichtig. Sie spielten aber eine immer größere Rolle. Das ist uns heute sehr vertraut, weil die Staaten Geld benötigten. Und die Staatsverschuldung im 18. Jahrhundert, die lange Zeit noch auf eine sehr traditionelle Weise vor sich ging, der Fürst, die Obrigkeit, hat Rechte verpfändet oder Gegenstände, zum Teil Juwelen in Amsterdam bei der Bank deponiert, das hörte in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts auf und die Banken und die Staaten begannen, sich mehr oder weniger so zu verschulden, wie wir das heute kennen. Also Schuldverschreibungen auszugeben und diese dann beim Publikum zu platzieren. Und dafür brauchte man Banken. Und der große Aufstieg des Finanzplatzes hier bei uns in Frankfurt, der hing ganz eng damit zusammen, dass nicht nur die Rothschilds, die ja als die Staatsfinanzierer der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts schlechthin gelten, sondern auch Banken wie die Bethmanns und von Metzlers und andere in diesem Geschäft dann haben etablieren und auch ganz gut daran verdienen können. Und das führt dazu, dass die Banken dann eine immer größere Bedeutung bekommen, ganz abgesehen davon, dass sie den Zahlungsverkehr erleichtern, wovon ja auch Goethe sehr profitiert hat. Dass man in das Industriegeschäft einsteigt, das beginnt eigentlich erst mit dem Eisenbahnzeitalter und dann hier im deutschen Fall in den 1830er und 1840er Jahren. Das war vorher noch nicht so.
Der Dichter als Ökonom in einer Zeit des Übergangs, Werner Plumpe, Professor für Wirtschaft und Sozialgeschichte an der Goethe-Universität Frankfurt, haben Sie vielen Dank. Welches Verhältnis hatte Goethe eigentlich zu seinen Verlegern? Nicht immer das Beste, heißt es, weil sie ihm nicht das zahlten, was er wollte. Mit seinem erfolgreichen Verleger Cotta pflegte er eine recht intensive Beziehung, die trotz aller Krisen bis zu Goethes Tod im Jahr 1832 hielt. Hören wir mal, wie die beiden miteinander schriftlich kommunizierten.
Tübingen, 19. Februar 1808. Das Teufelskind Faust, es ist etwas Göttliches, was Sie der Welt damit schenken. Ich war bei dem Lesen in allen meinen geistigen und physischen Berührungen erschüttert. Der Absatz der Werke geht so gut, dass wir uns nicht an die stipulierte Honorarsumme werden halten dürfen, worüber sich mündlich das Nähere besprechen lässt. An Frau Hofrat von Schiller habe ich meine Gedanken über das Verhältnis der Schriftsteller zu den Verlegern aufgesetzt. Es sind zwar nur flüchtige, in einer Stunde hingeworfene Gedanken, doch sind sie vielleicht hoch derer Prüfung nicht unwert. Und ihr Urteil sollte mich bestimmen, ob ich den kleinen Aufsatz ausgearbeitet und gefeilt nicht durch irgendein literarisches Institut sollte zu verbreiten suchen, um dem Unfug mancher Buchhändler zu steuern, oder doch die Prinzipien eines Gesetzesfundament niederzulegen. Euer Exzellenz, Untertäniger J. F. Cotta.
Weimar, den 31. März 1808. Die Gedanken über das Verhältnis der Schriftsteller zu den Verlegern habe ich mit Vergnügen gelesen und davon eine Abschrift genommen. Es kann nichts erwünschter sein, als dass diese Dinge zur Sprache kommen, und zwar durch einen Mann, der ebenso viel Einsicht als liberale Gesinnungen hat. Und nun will ich noch zum Schluss für die Äußerung danken, die Sie bei Anlass des guten Abgangs meiner Werke tun. Ich erkenne darin Ihre Gesinnungen, auf die ich von jeher das größte Zutrauen setzte. Ich habe einmal 300, dann wieder 500 auf Leipzig gezogen. Möchten Sie mir im nächsten Brief meine Rechnung schicken? Die früheren 500 ließen wir auf das Farbenwesen stehen. Mein Sohn geht nach Heidelberg. Können Sie es ohne Unbequemlichkeit einrichten, dass er dort vierteljährig 100 Reichstaler sächsisch das erste Mal zu Johannes erhält, so geschieht mir ein besonderer Gefalle. Das Beste wünschend. Geh.
Goethe, das Geld und die aktuelle Krise der Tag in HR2 Kultur. Sie werden bei der nächsten Frage, wer das entscheidende Wort zur Euro- und Finanzkrise gesprochen hat, vermutlich schwer ins Überlegen kommen. Liegen diese Sätze vielleicht 5 Jahre zurück oder nur 2 oder vielleicht viel länger? Wir haben Marius Galler gebeten, dieses Rätsel zu lösen.
Das entscheidende Wort zur Euro- und Finanzkrise sprach nicht die Kanzlerin, auch nicht ihr Wirtschaftsminister, auch nicht Mario Draghi, der Chef des Euro. Es stammt von Johann Wolfgang von Goethe.
Die Goldespforten sind verrammelt und jeder kratzt und sammelt und unsere Kassen bleiben leer.
Der Geheime Rat und Minister von Weimar wusste, auf was es ankommt in der Welt.
Wer sich aufs Geld versteht, versteht sich auf die Zeit, sehr auf die Zeit.
Doch ist es wirklich so einfach? Ein bisschen naiv, der gute Goethe, so jedenfalls dürfte es die Bundeskanzlerin sehen, die sich in den letzten Jahren tief in die ökonomische Materie eingearbeitet hat.
Wir müssen offen darüber sprechen, wie wir auf den internationalen Märkten noch besser dafür sorgen können, dass Arbeitsplätze entstehen, gute Investitionen getätigt und gute Produkte hergestellt werden.
Geld ist eben doch nicht alles. Man muss produzieren und verkaufen. Wer von Geld spricht, steht doch schon im Verdacht, dass er drauf sitzen bleibt und nicht überlegt, wie es weiter zirkulieren kann, damit es Wachstum gibt. Manchmal allerdings, das wusste Goethe, zirkuliert gar nichts.
Bin männlichen Geschlechts der Geiz.
Geiz ist natürlich ein hässliches Wort. Sparen klingt doch viel schöner. Ganz zu schweigen von dem Wort Reformen, in dem Knauserigkeit nicht einmal mehr assoziativ vorkommt. Deshalb sagt Finanzminister Schäuble,
Nur wenn Reformen gemacht werden, können die Hilfsgelder von EU und internationalen Währungsfonds weiterfließen. Und nur wenn sie gemacht werden, hat Griechenland wieder eine wirtschaftliche Perspektive. Ich sehe da keinen Spielraum.
Goethe war ein großzügiger Mensch und er gab gerne. Und er wusste, wie hart gerade das Leben der armen und einfachen Menschen ist. Voller Verständnis sprach er von der Erleichterung, einmal den ganzen Geldkrempel los zu sein und frei atmen zu können.
Rechnung für Rechnung ist berechtigt. Die Wucherklauen sind beschwichtigt, los bin ich solcher Höllenpein. Im Himmel kann's nicht heitrer sein.
Heutige Politiker haben eine andere Strategie. Sie verbreiten einfach Optimismus. Angela Merkel:
Ich habe immer gesagt, wir wollen stärker aus der Krise hervorgehen, als wir hineingegangen sind. Genau das ist uns gelungen.
Goethe jedenfalls wusste, dass Geld nicht alles ist. Deshalb gebührt ihm das letzte Wort.
Nach dem Gelde ist wohl der Wein am ersten wert, dass man sein gedenke.
Wein, Geiz, Gier und Goethe. Wenn wir noch einmal auf Goethes Faust zurückkommen, dann wird hier eine Bankenkrise schlimmsten Ausmaßes dargestellt. Es ist das Drama eines Staatsbankrotts, wie wir gehört haben. Und nicht etwa durch die Einschränkung der Staatsausgaben soll das kaiserliche Land gerettet werden, sondern indem neue Geldquellen erschlossen werden. Es wird Geld gedruckt auf Papier, das es vorher noch gar nicht gab. Papiergeld, eine simple Geldschöpfung aus dem Nichts. Professor Jochen Hörisch, Literaturwissenschaftler an der Uni Mannheim, guten Abend.
Guten Abend.
Mephisto sagt, ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Was will uns der Dichter damit sagen?
Er hat eine unglaublich scharfe These. Mephisto ist nämlich kein anderer als Adam Smith, der ja genau mit Monville in der Bienenfabel sagt, Private Vices become public benefits. Man darf privat das Untugendhafte wollen. Ich darf egoistisch sein, ich darf den anderen ausbeuten, ich darf ihn über den Tisch ziehen. Warum? Um mit dem großen Philosophen Helmut Kohl zu sprechen, wichtig ist, was hinten rauskommt. Und dann kommen eben public benefits, öffentliche Güter, öffentliche Produktivität bei raus. Das ist ja der für einen moralisch denkenden Menschen sensationelle Punkt, um es im Philosophiejargon zu sagen, dass das Böse, das Malum bonifiziert, gut geredet wird. Und das geschieht in der Ökonomie, die sich ja gewissermaßen offensiv in der Neuzeit abkoppelt vom alten Tugendkanon. Und genau das macht natürlich Mephisto Spaß. Und er ist dann ja auch derjenige, der die Wirtschaftskrise und die Finanzkrise löst mit Adam Smith'schen Mitteln. Leute, seid böse, denkt an euch selbst, es kommt schon was Gutes bei raus.
Und da ist dann die unsichtbare Hand, die den Markt steuert. Also hat Goethe sich eigentlich auch schon gefragt, ob es diese unsichtbare Hand überhaupt gibt?
Goethe hatte ja eine ganz eigentümliche Faszination für Hände. Nicht? Wir denken an Werther, der Hand an sich gelegt hat, der von Handwerkern beerdigt wird, oder Götz von der eisernen Hand von Berlichingen, oder Faust, nicht natürlich die geballte. Zur Faust geballte Hand spielt eine ganz große Rolle. Und Goethe war natürlich in der theologischen Literatur sehr bewandert und ihm ist aufgefallen, das hätte er Adam Smith aber gar nicht sagen müssen, das wusste Adam Smith selbst schon, dass die Metapher von der Invisible Hand aus der Religion in die Ökonomie hineinkopiert wird. Und natürlich kann man die Frage stellen, warum die unsichtbare Hand Gottes, die alles so herrlich regiert, unsichtbar ist. Man kann zum Beispiel den Zweifel äußern, dass es Gott nicht gibt und also auch seine unsichtbare Hand nicht gibt. Und Goethe hat die freche Vermutung, dass auch die Invisible Hand des Marktes unsichtbar ist und heißt, weil es sie nicht gibt. Und was es nicht gibt, kann man nicht sehen.
Wie sehr schärft Goethe unser Verständnis für diese aktuelle Krise?
Ich denke in aller Ernsthaftigkeit, natürlich spreche ich als Literaturwissenschaftler da pro domo, dass es die beste Analyse zur gegenwärtigen Situation ist. Sie hatten es ja geschildert, Staatsschulden, der Lender of last resort, also der letzte Bürger, der ist selbst rettungsbedürftig, der Retter ist rettungsbedürftig. Die Situation haben wir jetzt im Euroraum. Und genau das ist die Situation, die wir eben auch bei Faust und Mephisto im ersten Aufzug von Faust 2 haben. Und dann gibt es eine theologieaffin gedachte Creatio ex nihilo, eine Schöpfung aus dem Nichts. Läppisches Papier wird bedruckt und man hat genau das Problem, das man in der religiösen Sphäre auch hat. Glauben die Leute daran? Ist die Gottesillusion vergleichbar mit der Geldillusion? Und die Antwort lautet ja. Wir haben ja auch lauter theologische Begriffe in der Wirtschaftssphäre. Das Wirtschaftswunder, der Kredit, der Schuldner, der Gläubiger, der Offenbarungseid, die Messe und dergleichen mehr. Es dürfte also keinem anderen so gut aufgefallen sein wie Goethe, wie viel religiöse Glaubensbereitschaft in der ökonomischen Sphäre steckt und in der finanziellen voraus.
Erlös, Erlösung haben Sie noch vergessen.
Erlös, Erlösung, ja. Ich erziele einen Erlös und dann bin ich von allen meinen Dilemmata erlöst.
Schön wär's. Sie befassen sich seit mehr als 20 Jahren auch mit der Volkswirtschaft, Herr Professor Hörisch. Wie verbreitet ist denn eigentlich dieser Topos Geld in der Literatur?
Meine These, die man gut belegen kann, ist, dass eigentlich die Hochkammliteratur Geldliteratur ist. Das geht bei Shakespeare nicht los. Das kann schon vor Shakespeare benannt werden. Aber Timon von Athen oder Kaufmann von Venedig und dann eben Lessing, Linna von Barnhelm hatten Geldproblem. Machen wir einen großen Sprung, Goethe hatten wir. Gucken wir uns die französische Literatur an, Madame Bovary oder die englische Dickens oder die russische Dostojewski. Gucken wir uns Thomas Mann an mit den Buddenbrooks oder mit Königlicher Hoheit. Die Spitzenliteratur ist mit eigentümlicher Hartnäckigkeit Geldliteratur. Und den meisten Schriftstellern fällt eben auf, dass Geld sehr viel mit Irrationalem, sprich mit Glaube, also dem Religiösen, zu tun hat. Oder aber, da wird es noch viel schlimmer, mit Sex.
Da kommen wir gleich noch zu. Emile Zola ist mir noch eingefallen, das Geld.
Das Geld, ja. Ne,
wo man, was man über den, da erfährt man viel über den Börsenwahn und dann, wo es das heißt, wo es dann heißt, das Getöse von Angebot und Nachfrage, jenes dumpfe Rauschen der Börsenflut. Also, ich entnehme Ihren Worten, Literatur eignet sich offenbar, wie wir ja schon bei Meister Goethe auch sehen, Entwicklungen in der Wirtschaft anzustoßen. Sehen Sie, Herr Professor Hörisch, weitere Parallelitäten in der Literatur und der Wirtschaft?
Schauen wir uns doch einfach mal das Standardmodell der Beschreibung von Wirtschaftsprozessen an, wie man es lernt, wenn man VWL oder BWL, Volkswirtschaft oder Betriebswirtschaft studiert. In aller Regel, es kippt im Augenblick ein bisschen, wurde man dann eben konfrontiert mit dem Homo economicus Modell. Man kalkuliert seinen kleinen Nutzen und benimmt sich eben ökonomisch, macht rational choice. Wir gucken uns die Banker an und sehen, dass die irgendwelche Güter haben, mit denen sie kleine Mädchen beeindrucken können, den dritten Ferrari oder dass sie an der Flasche hängen oder dass sie Koks nehmen oder dass sie sich vollkommen irrational behalten. Nichts ist eigentlich seltsamer und mehr zum Lachen als das ökonomische Geschehen voller Bauchentscheidungen, voller Verrücktheiten, voller größenwahnsinniger Aktanten nach dem Rational Choice Modell zu beschreiben. Und das ist natürlich genau der Stoff, aus dem die literarischen Geschichten sind. Wir können uns ja schnell daran erinnern, wie der erste Aufzug von Faust II endet. Der Kaiser ist durchgeknallt. Der Kaiser will, es muss so gleich geschehen, Paris und Helena sehen. Und dann muss eine Time-Maschine erfunden werden. Und dann sagt Faust mit Mephisto, das können wir nicht schaffen. Stattdessen gehen sie zu den Müttern. Und dann haben wir diese wunderbare Szene, wo der große Dietrich, der große Schlüsselgeld, der die Lösung, die Erlösung von allen Problemen bringt, sehr, sehr fallisch gedacht wird. Nimm diesen Schlüssel in die Hand, heißt es, was dieser Schlüssel erwächst in meiner Hand. Und dann macht Goethe natürlich herrliche Altmännerscherze. Man merkt sehr schnell, dass dieser Schlüssel, dieser Geldschlüssel ein Phallus ist. Der gibt eine Liquiditätsspritze, die Bilanz knickt ein, sie richtet sich wieder auf, das Unternehmen ist potent, die Wirtschaft ist potent, lauter erotische Begrifflichkeiten. Und damit nähert man sich der Mutter. Es klingt so schauderlich, nicht der Dreispitz, also haha, wieder alte Männerscherze, das weibliche Dreieck. Es heißt aber nichts anderes als dies, dass die Finanzökonomie als die Symbolökonomie auf die Mater, auf die Materiale, auf die mütterliche Sphäre treffen muss, dass es also sowas wie ein erotisch gelungenes Rendezvous geben muss zwischen Finanzökonomie und Realökonomie. Es ist ziemlich genau die Einsicht, die wir heute haben.
Jetzt sind wir mal mittendrin beim Sex, ne? Also wir haben gesagt, Geld ist ein Topos in der Literatur, aber Sex offenbar auch. Noch häufiger als Geld?
Ja, wenn Sie eine Rankingliste haben wollen der literarischen Top-Themen, würde ich sagen, erste Stelle Sex, zweite Stelle Tod, Zeitlichkeit, Endlichkeit, am dritten Rang Geld. Und spannend ist natürlich zu sehen, wie viel die miteinander zu tun haben. Wer reich ist, kann ein neues oder altes Testament hinterlassen, kann also die Zeit schlagen. Man ist als Rechtssubjekt noch postmortem einigermaßen präsent. Also diese drei Themen, Erotik, Tod und Geld, sind ganz, ganz eng verwandt. Nicht? Wir wissen natürlich alle, dass Geld nicht für uns arbeitet, dass Geld keine Kinder kriegen kann, keine Zinsen kriegen kann. Zinses, Zinsen, Kindes, Kinder. Da kopiert man auch sowas wie eine erotische Produktivität in die Geldsphäre mit rein. Aber das ist wirklich die Konstellation, auf die Goethe es hinauslaufen lässt. Am Ende ist Faust blind und superreich und er ist tot.
Professor Jochen Hörisch, Literaturwissenschaftler an der Uni Mannheim, über Geld und Sex in der Literatur. Haben Sie ganz herzlichen Dank. Schauen wir nochmal auf die Beziehung zu Goethe und seinem Verleger Kotter. Da flossen Briefe, in denen es immer ums Geld ging. Kotter schrieb Folgendes an Goethe.
Leipzig, 27. Mai 1808. Unser Büchergeschäft war diesmal unangenehmer als je. Die große Gebrechen der größeren Zahl der Buchhändler strafen sich bei der eintretenden äußeren Not schrecklich und reduzieren die Anzahl der rechtlichen Handlungen auf eine kleine Summe. Was der eine durch Krieg, der andere durch Geldherabsetzung, der dritte durch Sperre, der vierte durch Papiergeld und so weiter leidet, das soll der Einzunehmende in partiellen Abziehungen dulden und sieht sich dadurch in eine Art von Kriegsstand versetzt, wo Mitleid, Nachsicht oft unmögliche Tugenden sind und wo Strenge selbst Wohltat ist. So plagt man sich durch das Gewühl der Menge und freut sich der wenigen Momente, wo man sich selbst wieder angehört. Ich hoffe, die zweite und dritte Lieferung Ihrer Werke sei nun angekommen und zu Ihrer Zufriedenheit ausgefallen. So ungünstig die Zeiten sind, so schlecht die Zahlungen der Buchhändler, so glaube ich doch, der Absatz wird sich so geben, dass zunächst dasjenige, was hoch dieselbe Ihrem Herrn Sohn vierteljährig bei mir angewiesen haben, sich einige Jahre wird auf diese Art bestreiten lassen. Euer Exzellenz untertäniger Cotta.
Karlsbad, den 8. Juli 1808. Aus Ihrem freundlichen Brief vom 27. Mai habe ich abermals ersehen können, dass bei unseren gemeinsamen Geschäften ich mein und der meinigen Interesse ganz in Ihre Hände legen kann. Was Sie in Bezug auf meinen Sohn tun wollen, erkenne ich dankbar. Ich befinde mich recht wohl und konnte fleißig sein. Mich bestens empfehlend, geh.
Mehr aus dem Briefwechsel zwischen seinem Verleger Cotta und Goethe können Sie jeden Morgen um 9.30 Uhr in HR2 Kultur hören. Manchmal heißt es, Goethe sei ein Geizkragen gewesen. In Wirklichkeit konnte er wohl einfach gut mit Geld umgehen. Und ein Verschwender, das war ganz sicher nicht. Immerhin, Jahrzehnte hatte er schon in Weimar gelebt. Da erst traf er die Entscheidung, sich von Frankfurt endgültig scheiden zu lassen. Und zwar von allem, weil ihm die lange gehaltene Treue zu seiner alten Heimatstadt teuer zu stehen kam. Wie wäre es, zu dieser Scheidungsgeschichte mal im Stadtarchiv nachzufragen? Barbara Henke hat es sich so ausgedacht.
Sie erwischen mich in einem ungünstigen Moment. Können wir nicht ein anderes Mal telefonieren?
Ich will Sie gar nicht lange aufhalten, aber ich habe es jetzt schon so oft versucht. Ich weiß ja, dass Sie viel zu tun haben.
Was genau ist denn Ihre Frage? Etwas Biografisches wollen Sie klären. Das haben doch schon andere zur Genüge recherchiert.
Sicher schon. Aber über diese Auseinandersetzung mit der Stadt Frankfurt finden sich nur andeutende Darstellungen.
Sie müssen schon etwas deutlicher werden. Um was für einen Anlass geht es denn?
Nun ja, Goethe hat doch sein Bürgerrecht aufgekündigt. So wütend soll er gewesen sein.
Du liebe Zeit, die Geschichte also. Was wollen Sie? Das war 1817. Der gute Mann ging auf die 70 und zog einen Strich unter ein längst abgeschlossenes Kapitel seines Lebens. Was soll man dazu noch sagen?
Also, eben eine Geschichte ist es doch wohl gewesen. Und die interessiert mich.
Wenn man das überhaupt so nennen kann. 1808 starb seine Mutter. Zuletzt besucht hatte er sie 1797. Damals war sein Vaterhaus längst verkauft und Frankfurt ihm einigermaßen fremd geworden. Das hat er auch bei Spaziergängen in Begleitung Christianes erfahren. Die Lebensgefährtin und ihr gemeinsamer Sohn August waren ja ebenfalls, allerdings nur 4 Tage in der Stadt. Die Frankfurter Gesellschaft zeigte sich keinen Deut großzügiger als die in der Residenzstadt Weimar. Es wurde viel die Nase gerümpft und getratscht.
Gewiss, das ist mir klar.
Ich muss jetzt wirklich los.
5 Minuten nur noch, bitte.
Ungern. Haben Sie noch was Wichtiges?
Ja. Goethe hat doch nach dem Tod seiner Mutter Christiane beauftragt, die Erbschaft zu regeln. Ein Brief an Sie in diesem Zusammenhang lässt vermuten, dass er sich zu dem Zeitpunkt noch so eine Art zweiten Wohnsitz in Frankfurt wünschte.
Ehrlich gesagt, das war wohl eine Schnapsidee. Mag sein, er stellte sich vor, von hier aus bequem noch einige Reisen nach Süden unternehmen zu können. Womöglich dachte er, auch in Frankfurt böte sich reichere Ablenkung für seine Frau als in und um Weimar. Aber ich glaube nicht, dass er ernsthaft daran interessiert war. Im Übrigen, Christiane war ganz sicher nicht darauf erpicht, das gleiche Spießrutenlaufen wie in Weimar noch einmal mitzumachen. Von wegen Bettschatz und so weiter.
Inzwischen ist sie aber doch seine Ehefrau gewesen. Seit 1806.
Glauben Sie etwa, der späte Akt der Legitimierung ihrer Beziehung hätte die braven Leute irgendetwas vergessen lassen? 17 Jahre wilde Ehe. Die wischt nichts aus. Wissen Sie eigentlich, dass man im Hause der glühenden Goethe-Verehrerin Bettina von Arnim nach Christianes Tod hämisch von der seligen Blutwurst sprach?
Verstehe. 1816, ein Jahr vor der Kündigung des Bürgerrechts.
So ist es.
Sein Ruhm ist ja im Lauf der Zeit zu einer Art touristischem Magnet geworden. Und das bis heute geblieben.
Mit teils lächerlichen Facetten, finde ich. Damals schon. Wenn man sich vorstellt, dass man das Vaterhaus im Hirschgraben als Casa Santa bezeichnete, ich bitte Sie.
Ich begreife nicht, wie man sich mit ihm so überwerfen konnte, dass er sich aus dem Bürgerbuch streichen ließ.
Unterschätzen Sie nicht die Ignoranz bestallter Senatoren und glauben Sie bloß nicht, eine städtische Finanzbehörde wäre Anfang des 19. Jahrhunderts harmloser gewesen als heute.
Sie denken, lediglich Steuerforderungen der Stadt haben Goethe dazu bewogen?
Aber gewiss, Geld zu vergeuden war seine Sache nicht. Er war sogar ausgesprochen sparsam. Ständig von einer Kommune zu Zahlungen herangezogen werden, ohne dass man am Leben dort teilnimmt, wer würde das auf Dauer wollen? Und glauben Sie mir, Frankfurt als Ort hat eindeutig mehr davon gehabt, sich wahlweise mit dem Etikett Heimat oder Vaterstadt des großen Dichters zu schmücken, als er davon, Mitglied der hiesigen Bürgerschaft zu sein.
Ich danke Ihnen sehr.
HR2, der Tag. Goethe und das Geld ist heute unser Thema im Tag. Und beim Suchen nach Kontexten zu diesem Thema sind wir auf folgenden Text gestoßen. Es ist sonderbar, versetzte der Baron, welch ein wunderlich Bedenken man sich macht, Geld von Freunden und Gönnern anzunehmen, von denen man jede andere Gabe mit Dank und Freude empfangen würde. Das lesen wir in Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahren. Und wieder geht es um Goethe und das Geld, um das Verhältnis zum Geld. Dieses Mal um eine vermeintliche Weisheit, bei Geld hört die Freundschaft auf. Professor Wolfgang Kaschuber, geschäftsführender Direktor des Instituts für Europäische Ethnologie an der Humboldt-Universität Berlin. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Fitsch.
Ist dieser Satz, bei Geld hört die Freundschaft auf, nur in unserer Kultur zu finden?
Naja, man sagt zunächst mal, das wäre der Volksmund, der das sagt. Aber ich würde sagen, das ist eher der bürgerliche Volksmund, also Goethe oder der bäuerliche, der dann sagt, bei Geld hört die Freundschaft auf, weil man das ja trennt, weil man ja scheinbar gleich ist. Wir wissen ja, dass in anderen Kulturen oder auch in anderen sozialen Gruppen manchmal bei Geld die Freundschaft erst anfängt. Nämlich dort, wo man sich tief in die Augen schauen muss, sagen muss, wir haben wenig Geld. Aber vielleicht können wir uns trotzdem helfen, etwa beim Hausbau oder bei anderen Dingen. Also wir haben das wie so häufig eben eine Version, die eine Seite der Gesellschaft widerspiegelt und eine andere Version, die eine andere widerspiegelt. Wir würden sicherlich auch in manchen mediterranen Gesellschaften eben mit dem Satz nicht sehr weit kommen, weil man sich da eben hilft, mit Geld oder mit anderen Dingen.
Es gibt Gesellschaften, in denen man zum Beispiel auch zeigt, was man hat. In anderen hält man sich vornehm zurück, empfindet das als Protz oder zu viel Prunk. Was sagt das über das jeweilige Selbstverständnis dieser Gesellschaften aus?
Na, das sagt auch wiederum sehr viel darüber aus, was die, die viel haben, sozusagen denken, was die anderen über sie denken sollten. Also stellt man einen schönen Schein der Bescheidenheit her oder einen schönen Schein des Reichtums. Wir haben ja beide Varianten. Viele halten sich jetzt ja auch an diesen neureichen Russen oder anderen auf, die ihren Reichtum relativ deutlich zur Schau stellen. Das widerspricht so ein bisschen eben diesem westeuropäisch-bürgerlichen Habitus, der eher puritanisch-protestantisch daherkommt, bescheiden auftritt. Also auch da sind es sehr unterschiedliche Möglichkeiten, damit umzugehen. Diskreter Reichtum wäre sozusagen eine westeuropäische Tradition. Demonstrative Reichtum auch viel eher etwa eine amerikanische Tradition.
Aber im real existierenden Sozialismus war Reichtum negativ konnotiert, ne?
Ja, da war natürlich mit Reichtum anders umzugehen. Das war mit Macht unmittelbar konnotiert. Und sozusagen die kleinen Reichtümer, die da waren, das Wochenendhaus, das Jagdhaus, viele andere Dinge, waren nicht so sehr Ausdruck von Geldvermögen, sondern von politischer Macht. Und das ist natürlich heute sehr anders geworden. Also ich glaube, man kann etwa an Putin beides ablesen, also sozusagen den klassischen Funktionär, der viel Macht hat, aber gleichzeitig eben auch den Regierenden und ökonomisch Potenten, der sich viel leisten kann. Da ist sehr deutlich ein Mentalitätenwandel erfolgt.
Wir haben heute in unserer Sendung schon gehört, dass dem Wert des Geldes eine zunehmend größer werdende Bedeutung zukommt. Könnte man sagen, Herr Professor Kaschuber, dass je mehr die Bedeutung des Geldes wächst, umso mehr verändern sich auch die Rituale, die Umgangsformen, vielleicht auch die Vertragsverhältnisse?
Ja, sicherlich. Also der Markt tritt sozusagen in alle unsere Beziehungen ein. Der Markt wird in unseren Gesellschaften über Ökonomie als Geld geregelt, nicht etwa über Tausch wie in vielen anderen Gesellschaften in Asien oder Afrika. Und insofern, wer viel Geld hat, sozusagen, bestimmt natürlich auch über den Gang der Dinge. Wer wenig Geld hat, wird an dieser Knappheit sozusagen auch immer gemessen. Und wir tendieren ja im Moment, wenn ich das recht beobachte, eben dazu, dass Geld sehr stark zu einem abstrakten Wertmaßstab wird, Kapital. Also man kann schon sagen, wer Hartz IV hat, dem wird im Grunde genommen ein Spiegel des individuellen Versagens vorgeworfen. Wer den Bankerbonus hat, der fühlt sich erfolgreich und mächtig. Und man hat manchmal den Eindruck, dass viele dieser erfolgreichen Mächtigen eben sich nur noch an diesem Bonus bemessen lassen.
Wir haben unsere Sendung heute genannt Am Gelde hängt, zum Gelde drängt, frei nach Goethe. Ja, hängt alles am Geld?
Vieles hängt am Geld, aber wenn wir das mal umdrehen wollten und schauen würden, wie viel nicht am Geld hängt, viele Berufe, viele Familienformen, viele Freundschaften, viele Beziehungsformen, in denen Geld eben doch nicht die primäre Rolle spielt, dann können wir, glaube ich, doch auch relativ beruhigt darauf schauen und vielleicht umso schärfer auf diejenigen Bereiche gucken, in denen in der Tat scheinbar nur das Geld bestimmt.
Professor Wolfgang Kaschuber, geschäftsführender Direktor des Instituts für Europäische Ethnologie an der Humboldt-Universität Berlin, über den Stellenwert des Geldes im Kulturvergleich haben Sie vielen Dank. Goethe und das Geld, das war uns ein Tag wert. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis, dass anlässlich der Frankfurter Goethe-Festwochen, die heute beginnen, ein großer Programmschwerpunkt in HR2 Kultur sich ebenfalls mit diesem Thema befasst. Und zwar in Gesprächen, Features, Hörspielen, Lesungen und auch in der Musik. Einzelheiten dazu finden Sie auf unserer Website unter www.hr2kultur.de. Und auch das hr-Fernsehen und die Redaktion Börse ARD.de begleiten die Goethe-Festwochen intensiv. Hier in hr2 hören Sie gleich die Nachrichten und dann die Hörbar. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Mein Name ist Angela Fitt.